Ja, die Lieder können so viel aussagen. Ja? Manche Lieder sind ja eine sehr gute Predigt. Ich bleibe im Thema, so wie das schon war in der ersten Predigt. Aber auch die Kindergeschichte war in dieser Hinsicht interessant. Heute wollen wir uns Gedanken machen über die Souveränität Gottes und den freien Willen des Menschen. Wisst ihr, am letzten Sonntag hat Christian über die ersten 5 Verse aus Malachi gepredigt. Und wisst ihr, immer wenn eine Predigt tiefgehend ist, herausfordernd ist, dann werft sie Gedanken auf zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Bei mir löste das gerade diesen Gedanken auch, wie gerecht handelt Gott in seiner Souveränität? Diese Frage stellen viele Menschen. Die Bibel gibt uns Antwort und heute wollen wir sie aufgrund der Bibel etwas näher uns ansehen. Oft ist es ja so, dass wir von Gott ganz verschiedene Bilder haben. Ich meine, jeder hat so sein Bild. Und welches Bild haben wir von Gott? Ist Gott allmächtig, allwissend, gerecht? Ist er heilig? Wenn das so Bilder sind, die uns als erstes in den Sinn kommen, wie denken wir denn über das Handeln Gottes, über sein Verhalten uns gegenüber? Und dann fragen wir uns, wenn das so ist, hat Gott die Geschehnisse der Welt in seiner Hand? Und wie frei ist der Mensch in seinen Entscheidungen? Wisst ihr, in Malachi 1,3 war ja dieser Satz, der ganz oft einen zu Diskussion kommt. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Im Römer 9,13 steht das auch. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und dann stellt uns sich die Frage, handelt Gott willkürlich? Was heißt willkürlich? Ohne System, er handelt einfach, wie es ihm einkommt, so handelt er. Man könnte sagen, ja, Gott kann ja auch launisch sein. Hat er eine schlechte Laune, dann handelt er so. Hat er eine gute, dann handelt er so. So reden manche Ungläubige über Gott und erklären die Situation der Welt heute, wie sie ist, das ganze Leiden und so weiter. Ich habe eine Frage, damit wir jetzt alle dabei sind und beim Thema bleiben. Was kann Gott nicht? Kann Gott alles? Lügen kann er nicht? Richtig. Was kann er noch nicht? Kann er ungerecht sein? Kann er untreu werden? Kann Gott unheilig sein? Oh, Gott kann vieles nicht. Das ist nur ein kleiner Abschnitt. Gott kann vieles nicht. Sind wir alle wach jetzt? Sind wir dabei? Das wollte ich. Aber das ist der volle Ernst. Gott kann vieles nicht. Das, was wir übrigens können. Warum kann er es nicht? Und darum geht es. Der Wille Gottes und seine Entscheidungen hängen ganz fest mit zusammen mit seinem Wesen. Das Wesen Gottes ist heilig. Das Wesen Gottes ist gerecht. Deshalb kann er nichts rein Unreines, Unheiliges oder sonst irgendwas Negatives. In Gott gibt es kein Negativ. Und deshalb kann er nicht so sein, wie wir das schon gesagt haben. Er kann nicht lügen, er kann nicht untreu sein und so weiter. Und deshalb ist Gott gebunden in seinen Handlungen an seinem Wesen. Für manche Christen gelten die gleichen Regeln. Sie sagen, ich kann nicht lügen. Ich werde so nicht handeln. Das ist sehr gut. Wenn Christen sagen, ich sterbe lieber, aber das mache ich nicht. Gott handelt genauso. Gott kann vieles nicht, aber ihm ist materiell, physisch alles möglich. Gott ist überhaupt nicht begrenzt in Zeit, in Raum, in Macht, in nichts. Aber an seinem Wesen ist er gebunden, weil das seine Natur ist. Und jetzt kommt der Gedanke, welche Natur haben wir? Wisst ihr, Gott ist souverän. Passt das zusammen jetzt, dass Gott souverän ist und dennoch begrenzt ist in seinem Wesen? Doch. Seine Souveränität besteht genau darin, dass er sich nie verändert. Er ist der unveränderliche, heilige, allmächtige, gütige, liebende Gott. Und in diesen Bereichen handelt er ganz souverän. Das heißt, da kann ihm keiner reinreden. Das heißt auch, dass keiner seine Heiligkeit verändern kann oder seine heiligen Beschlüsse. Das geht auch nicht. In seiner Souveränität regiert er die ganze Schöpfung. Damit er souverän die Schöpfung sozusagen regieren kann, muss er ja allwissend sein, allmächtig sein und er muss absolut frei sein. Stimmen wir dazu? Sonst könnte er ja nicht souverän und zwar perfekt, würden wir das jetzt mal auf unsere Sprache übertragen, seine Eigenschaften regieren. Würde Gott in irgendeinem Bereich, auch nun ganz kleinen, irgendwas aus der Hand gleiten oder er würde nicht über irgendein Datum oder Geschehen das Wissen besitzen, wäre er danach souverän? Wäre er danach Gott? Würden wir danach fragen dürfen. Damit er souverän die Schöpfung regiert, muss er alles Wissen besitzen. Und dann stellt sich uns die Frage, wenn Gott seine Welt so souverän regiert, wie kann dann der Mensch einen freien Willen haben? Gott regiert diese Welt souverän. Wie wir das noch betrachten, tiefer. Aber wie passt das zusammen? Oder ist das ein falscher Gedanke von uns, dass der Mensch überhaupt einen freien Willen hat? Wenn der Mensch keinen freien Willen hat und keine Entscheidungsfreiheit besitzt, wie kann er dann für sein Verhalten zur Verantwortung gezogen werden? Und die ganze Bibel lehrt uns, wo Gott den Menschen zur Verantwortung zieht. Und wir, glaube ich, wenn wir jetzt noch dabei sind, verstehen wir können nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn wir keine Entscheidungsfreiheit besitzen. Ist unmöglich. Also muss beides nebeneinander von Gott her so gewollt sein. Wisst ihr, Gott hat ganz souverän erklärt, dass der Mensch moralische Entscheidungen treffen darf. Im Garten Eden, wo eigentlich der Mensch noch ohne Sünde war, hatte er die Freiheit, sich zu entscheiden, ob er ganz nach dem Willen Gottes leben will oder ob er das, was Gott, das Einzige übrigens, was Gott ihm verboten hatte, ob er diesen Verbot ignoriert und ungehorsam wird. Diese Freiheit hatte er. Aber was ist denn weiter? Das hatte Konsequenzen, ja? Die göttliche Anordnung hat nicht bestimmt, welche Wahl der Mensch zu treffen hat. Er darf seine Wahl treffen, auch heute. Auch heute darf jeder von uns frei wählen, was er tun und lassen will. Lass uns mal schauen, wie Gott in seiner Souveränität seinen Plan vollständig ausführt. Der Mensch hat einen freien Willen, Gott ist souverän. Aber wie führt er die Ereignisse, die Geschichte aus. Durch den Propheten wurden uns Verheißungen gegeben. Wird Gott sie erfüllen? Wie meinen wir? Ich glaube, aus der Bibel her wissen wir, er wird das tun. Wissen wir, dass am Ende der Zeit Gott die Erde von Sünder befreien wird? Er wird regieren. Einmal wird es das tausendjährige Reich sein. Später wird es die Ewigkeit sein. So wie er gesagt hat, dass Sünde in seiner Gegenwart nicht sein kann, das wird einmal eintreten. Für uns, die wir glauben, die wir das neue Leben haben, gibt es dann eine sehr gute Nachricht, dass alle Erlöste sich mit Freude im Himmel vor Gott versammeln dürfen. Wir werden einmal in der Gegenwart Gottes sein. Das nächste ist, dass diese unvollkommene Ordnung abgelöst wird. Petrus schreibt ja davon, ja? Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, die nicht vergehen wird. Das wird Gott tun, hat er uns versprochen. Hoffen wir darauf. Glauben wir das? Das tut Gott in seiner Souveränität, trotz all den vielen, vielen Missständen. Und Gott wirkt auf diesen Ziel hinzu. Auch wenn es manchmal so scheint, dass das Böse und das Ungerechte Überhand nimmt, Gott geht seinem Ziel entgegen und keiner kann ihn davon abbringen. Da er allwissend ist, kann es für ihn keine unvorhergesehene und keinen Zufall geben. Da bricht ein Krieg aus, da ist eine große Naturkatastrophe und so weiter. Verhindert das oder behindert das, dass Gott seinen Plan ausführt? Nein, in seiner Allwissenheit kennt er das. Weil er souverän ist, kann es keinen Widerruf seiner Befehle geben. Wisst ihr, wenn Gott einmal gesagt hat, so soll es werden. Bei der Schöpfung hat er eine Ordnung eingeführt. Hält die Natur sich daran bis heute? Die Sonne geht auf, die geht unter, es gibt Sommer, Winter, es gibt Kälte, es gibt Hitze. Das hat Gott am Anfang des Buches gesagt und es hält sich an seinem Wort. Das kann keiner widerrufen. Wisst ihr, wenn wir an diesem denken, dass das keiner widerrufen hat, sollten wir auch daran denken, dass die wunderbare Sache, die am Ende der Zeit dann eintreten werden, die kann auch keiner widerrufen. Die kann auch keiner verhindern. Deshalb wird, weil er allmächtig ist, kann ihm keine Macht verhindern, sein Ziel bis Ende auszuführen. Nun, wenn wir das so sehen, dann hört sich das ja so gut an. Und wir fragen uns dann vielleicht, ja, warum ist denn heute so vieles in der Welt, und wir sehen, wir leben in der letzten Zeit, es gibt vieles, das uns unruhig macht, das unverständlich ist, die ganze Gewalt und so weiter, die ist ja nicht eine frohe Botschaft. Und trotzdem ist das der zulassende Wille Gottes, dass vieles geschehen darf. Er lässt einiges zu. Und damit wird sichtbar, was in dem Menschen steckt. Und später wird Gott den Menschen oder den Menschen zur Rechenschaft ziehen, nicht wieder willkürlich, nicht weil er einfach souverän Gericht will durchziehen, sondern weil er handeln wird nach der freie Entscheidung jedes einzelnen Menschen oder auch Völker und Könige. Danach wird er einmal entscheiden. Und wisst ihr, tragen wir Verantwortung in dieser Zeit? Tragen wir in dieser Zeit, wo alles so stürmisch aussieht, als verantwortliche Wesen, werden wir Konsequenzen tragen für die Wahl und Entscheidungen, die wir treffen? Jeden Tag heute, wenn wir eine Verantwortung irgendwo haben, dann eben in dem Bereich. Ich denke, das wird so sein. Wisst ihr, es gibt ein Gesetz von Entscheidung und Konsequenz. Es ist nicht so überschrieben in der Bibel, aber wir lesen das überall, ja? Wir werden es gleich auch sehen. Am Ende werde ich die Bibelstellen lesen, die genau das aussagen. Gott in seiner Souveränität hat gesagt, ich gebe dem Menschen den freien Willen. Aber weil er den freien Willen hat und sich entscheiden kann für das Gute oder das Böse, muss er auch die Konsequenz dafür tragen. Nicht für jemanden und nicht für irgendwas, sondern genau für seine persönliche, überlegene Entscheidung. Und Gott hat bestimmt, dass alle, die sich im Glaubensgehorsam seinem Sohn Jesus Christus zu Eigentum übergeben, ewiges Leben empfangen und Söhne Gottes werden. Hier ist der Ausweg. Wenn wir uns zum Eigentum durch den Glauben an Jesus Christus, ihm zum Eigentum übergeben, dann breitet er die Gnade über uns aus. Und die Vergehen, die wir getan haben, über die wir Buße tun, Vergebung bitten, die deckt er mit seinem Blute zu. Und das ist die wunderbarste Botschaft, die wir auf dieser Erde überhaupt hören können. Aber er hat auch anderes bestimmt, dass alle, die die Finsternis lieben und ihr Anliegen gegen seine Autorität verharren, weiterhin in einem Zustand geistlicher Entfremdung bleiben und ins ewige Tod und den ewigen Tod erleiden. Wenn wir diese zwei Sachen betrachten, dann sehen wir, dass eine individuelle Ebene für jeden Menschen hier gegeben ist. Und das bringt zu ganz persönlichen Schlussfolgerungen. Wir müssen merken, dass nicht der Nachbar schuld ist oder die Gemeinde schuld sein wird. Gemeinde hat auch Verantwortung. Aber ich meine, wir werden ganz individuell vor Gott stehen und verantworten. Und das heißt, dass wir, wenn wir mit ihm sind und unser Leben in seine Hand abgegeben haben, dann werden wir auf der Seite des Siegers stehen. Das wird Christus machen. Wir müssen unser Leben nur ihm abgeben. Er wird den Sieg vollbringen. Und er wird uns an seine Hand halten und wir werden auf seiner Seite stehen. Deshalb, wir haben die Freiheit, uns für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Aber wisst ihr, welche Freiheit wir nicht haben? Wir haben eine Freiheit nicht. Wenn wir uns für das Böse entschieden haben, können wir uns nicht von der Konsequenz frei machen. Das geht nicht. Die Konsequenz unseres Handelns, die wird auf uns lasten. Wenn wir uns für Christus entschieden haben, dann wird das eine Konsequenz für uns haben. Und die wird uns am Ende noch viel mehr freuen als heute, dass wir konsequent waren in bestimmten Fragen. Wenn wir aber uns gegen den Willen Gottes entschieden haben, dann wird das auch Konsequenzen haben. Und die können wir nicht verändern. Warum? Weil Gott voraus in seiner Allwissenheit, Souveränität einen guten Rahmen gesetzt hat, damit es den Menschen am Ende oder auch die ganze Zeit gut geht. Und dieser Rahmen, der ist nicht eng, der ist sehr breit. Dieser Rahmen, der macht uns nicht arm, der macht uns reich. Was macht uns denn arm? Die Entscheidungen, die wir treffen, die nicht im Einklang mit dem heiligen Gott sind, die machen uns arm, die beengen uns. Da kommen die Schuldgefühle und die haben so wie ein Rattenschwanz, das geht immer weiter und der Mensch verliert die Freude. Wir haben in der Kindergeschichte darüber gehört. Wer ist denn glücklich? Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn wir das Böse meiden, dann werden wir nicht von Traurigkeit gedrückt werden. Dann werden wir Freude haben, so wie es in der Geschichte auch war. Die ganze Angelegenheit der persönlichen Entscheidung liegt in Jesus Christus. Und er sagt in Matthäus 12, 30, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Und Johannes 14, 16 sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist wieder die Souveränität Gottes. Er hat gesagt, da der Mensch in der Sünde oder durch den Sündenfall den Tode unterliegt, hat er einen Weg gestiftet in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus. In ihm können wir wieder aus diesem Fluch herauskommen und wir dürfen wieder leben. Und er sagt, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Der stellt sich eigentlich, wenn wir es jetzt ein bisschen klarer sagen, er stellt sich gegen das Angebot der Befreiung von der Strafe. Gott bietet uns eine Freiheit an. Er sagt, ich will dich von der Schuld, der Last und Strafe befreien. Und er sagt, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Wer ist denn, wer wider Christus ist, wird er einmal das Ziel erreichen, dass er so glaubt, in den Himmel zu kommen. Wie viele Menschen, die sagen ganz einfach, ja, Gott ist die Liebe und er wird das schon so tun. Er wird schon machen, dass wir alle gerettet werden. Lehrt uns die Bibel so oder ist sie etwas konsequenter und ein bisschen genauer in seinen Aussagen? Nun kommen wir zu der Frage, die ganz am Anfang war, über Esau. Warum wurde er von Gott gehasst? Wir haben jetzt das Wesen Gottes so geschildert. In seinem Wesen, warum hat er Esau gehasst? Da er ja gerecht, er ist liebevoll, er ist gerecht. Der Hebräerbrief wirft Licht auf diese Frage, indem er die Herzenseinstellung Esaus zeigt. Ich lese Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 20. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Wir würden jetzt sagen, Gott hat gehasst, Jakob hat gesegnet. Hat Jakob was Falsches getan? Nein. Wenn wir die Segnungen, die Jakob zugesprochen werden, und die Segnungen, die Esau zugesprochen werden, dann werden wir einen Riesenunterschied erkennen. Auf Jakob ruhen die Verheißungen, die Gott Abraham und früher schon gegeben hat. Und die Linie geht bis zum Erlöser und gelangt zu uns. Die Segnungen, die auf Esau ruhen, sind materieller Art. Auf Ismael ruhten auch Segnungen, auch nur materieller Art. Und das ist der Unterschied. Gott sagt, okay, du bist mein Geschöpf, ich segne dich. Du kriegst wieder nochmal meine Güte zu spüren, aber entscheide dich richtig. Was war denn der Fehler von Esau? Und was ist denn gemeint mit dem dass er ihm hasst. Hebräer 12, 15 jetzt. Da steht geschrieben, und achtet darauf, dass nicht jemand der Gnade Gottes versäumt. Ich nehme den Zwischenerklärung raus, damit wir im Zusammenhang bleiben. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Vers 17, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Hier wird uns erklärt, was denn, warum er wurde. Wir sollen aufpassen, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen. Stand Esau unter die Gnade Können wir uns fragen, es war ja alttestamentlich. Dann müssen wir uns fragen jetzt, was hat die Erstgeburt an Bedeutung? Die Erstgeburt hatte viele Vorteile. Sie hatte eine, in der Familie, die Erstgeborene, das war der weiterführende Person, die den Stamm weiterführt. Auf ihm lag alles. Er bekam das doppelte Teil, auf ihm lagen Segnungen und so weiter. Auf ihm lag die Linie, die weiterging. Und das war ja eine hervorragende Stellung. Und was macht Esau? Dies können wir lesen im 1. Mose 25. Da wird uns geschildert, dass Jakob ein Gericht kocht. Esau kommt vom Feld erschöpft und dann spricht er zu Jakob: Lass mich von dem roten Gericht als da herunterschlüngen, denn ich bin erschöpft. Daher bekam er diesen Namen Edom. Und Jakob denkt gleich: Oh, jetzt ist die gelingende Zeit. Der ist erschöpft, der hat Hunger. Verkaufe mir dein Erstgeburtrecht. Das spricht Jakob ihm an. Die Antwort ist ganz einfach. Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtrecht? Und dann steht in 34, 1. Mose 25, Vers 34, die Erklärung. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtrecht. Da stand ja Vers 16 im Hebräerbrief, komme ich jetzt zurück, um die zwei Stellen zusammenzufügen, denn das ist eine Erklärung fürs Ganze, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtrecht verkaufte. Hier wird uns in dem Mose, haben wir gelesen, wie das Ganze geschah. Der Hebräerbrief, schon im Neuen Testament, warnt: Seid vorsichtig, seid nicht unachtsam über die Gnade Gottes, ist dort einmal, und über die Vorrechtstellung, die ihr in Gott habt. In seiner Souveränität sagt er: Ich beschenke dich, ich begnadige dich, ich gebe dir Vorrechte, aber die sind an Verantwortung geknüpft. Und wenn ich sie gebe, dann ist das ein hoher Wert in meinen Augen. Und wenn du das verachtest, dann muss ich dich auch verachten. Indem, wenn wir das, was Gott uns gibt, Gott verachten oder das ablehnen, dann verachten wir Gott. Wenn wir Gott verachten, dann sagt er, dann werde ich euch auch verachten. Schaut mal, unter Freunden würden wir sagen: Hört mal, das ist nicht nach Freundesart. So macht man es nicht. Können wir mit Gott denn so einfach umgehen? Ja, brauche ich nicht. Kannst du haben, Gott. Es war nicht wichtig für mich. Liebe Geschwister, wie wichtig ist uns die Erlösung, die Gnade? Ist sie uns wirklich was wert? Oder gehen wir damit um, so wie Esau mit der Speise? Jetzt habe ich Hunger, jetzt ist was anderes wichtiger. Ja, das kannst du haben. Können wir so mit der Gnade umgehen? Vom Prinzip her, ja. Aber dürfen wir das? Wird das keine Konsequenz haben? Ich denke schon. Weil er so die Segnungen der Erstgeburt ablehnte oder für gering achtete, konnte und durfte er kein Segensträger sein. Jakob wurde zum Segensträger. Liebe Geschwister, das ist die Absicht Gottes. Er wählt sich Menschen aus, stattet sie aus, schenkt ihnen vieles, damit sie Segensträger werden und den Segen Gottes, der er in der Erlösung und in seiner Gnade, in seiner Souveränität weitergibt, dass wir die gebrauchen, damit andere Menschen gesegnet werden. Das sind Segensträger. Jakob sollte ein Segensträger sein, weil Gott wusste, dass Esau die Vorrechtstellung, die er bekommen hatte, gar nicht achten wird. Und aus diesem Grund war er noch nicht geboren. Gottes allwissend hat er ihm schon verworfen. Nicht aus Willkür, nicht einfach so, ich verwerf mal den Esau und den Jakob. Nehme ich, liebe ich. Nein, Gott weiß unsere Herzenseinstellung. Und manchmal führt er uns dann harte, schwere Wege, damit wir nicht fallen wie ein Esel, zur Besinnung kommen und unter der Gnade bleiben. Das ist Gottes Liebe. Ich lese die letzten zwei Verse. Matthäus 10, 32. Da sagt Jesus genau über das Verhalten. Und damit wollen wir schließen und den Gedanken mitnehmen. Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es sind so eine klare Worte, die brauchen keine Erklärung, oder? Die sind wie eingraviert. Und das ist eine Konsequenz. Das ist die Souveränität Gottes. Er sagt, so handle ich. Und ich handle so, nicht weil das willkürlich ist, weil du so gehandelt hast. Wir haben die Freiheit, uns für die eine oder die andere Seite zu entscheiden. Aber wir haben nicht die Freiheit, über Konsequenzen der von uns getroffenen Wahl zu verhandeln. Die Freiheit haben wir nicht. Die Konsequenzen der Entscheidung stehen aufgrund des souveränen Willens Gottes bereits fest und sind unabänderlich. Die Entscheidungen Gottes und sein Wille steht immer im Einklang seines Wesens, seines heiligen Wesens. Diese Erkenntnis, wenn wir die mitnehmen, dann werden wir Gott kennenlernen als den Gott, der uns in der Bibel geschildert wird. Und der Herr segne uns dabei. Amen.